Wer die erste Seite des Neuen Testaments aufschlägt, stößt auf eine lange Reihe schwer auszusprechender Namen, und viele überblättern diesen Abschnitt gedankenlos. Doch gerade dieser Stammbaum ist wie eine komprimierte Zusammenfassung der Geschichte Gottes mit den Menschen, er verbindet das Alte mit dem Neuen Bund, zeigt die Wurzeln des Königs und macht sichtbar, wie tief Gottes Gnade in die zerbrochene Geschichte von Familien, Völkern und einzelnen Menschen hineinreicht. Die Bibel, das lebendige Reden Gottes und das Bild des Königs. Wenn das Neue Testament mit dem Stammbaum eines Menschen einsetzt, widerspricht das unseren Erwartungen. Wir würden einen machtvollen Auftakt vermuten, ein Wunder, eine Vision, einen Lehrsatz. Stattdessen beginnt Matthäus mit Namen und Generationen. Dahinter steht ein tiefes Verständnis dessen, was die Bibel ist und wie Gott redet. Hebräer 1 erinnert daran, nachdem Gott vor langer Zeit in vielen Teilen und auf vielerlei Weise zu den Vätern gesprochen hat in den Propheten, hat er am letzten dieser Tage zu uns gesprochen in dem Sohn. Die Schrift ist nicht in erster Linie ein Nachschlagewerk für religiöse Fragen, sondern das fortlaufende Reden des lebendigen Gottes. Im Alten Bund klingt dieses Reden durch die Propheten, im Neuen Bund nimmt es Fleisch und Blut an in der Person des Sohnes. Der im Anfang als Wort bei Gott war und Gott war, tritt in die Geschichte ein, wird hörbar, sichtbar, angreifbar. Die Bibel ist Gottes Reden. Sie besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil, dem Alten Testament, redete Gott durch die Propheten, und im zweiten Teil, dem Neuen Testament, redete er im Sohn. So ist das Neue Testament nichts anderes als das Reden des Sohnes zu uns, sein Dienen, indem er sich selbst uns als Leben und als alles darreicht, damit wir sein Leib, sein Ausdruck, die Gemeinde werden. Weil Gottes Reden in der Person des Sohnes gipfelt, tragen die Evangelien den Charakter eines Lebensbuches, in ihnen spricht Christus, indem er als Mensch lebt, liebt, vergibt, heilt, leidet, stirbt und aufersteht. Und nach seiner Erhöhung hört dieses Reden nicht auf, es geht im Geist weiter, der die Apostel erfüllt und durch sie den Sohn in den Gemeinden vernehmbar macht. So ist das Neue Testament insgesamt das Dienen des Sohnes, der sich selbst als Leben und als alles austeilt, damit aus vielen Menschen ein Leib entsteht, der ihn ausdrückt. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum ein Stammbaum am Anfang steht. Er ist wie ein verdichteter Spiegel der ganzen bisherigen Geschichte Gottes mit den Menschen. Der König, der nun kommt, fällt nicht wie ein fremder Meteorit vom Himmel, sondern wächst aus einer langen, oft zerrissenen Linie hervor. Sein Stammbaum umfasst die Wege Gottes mit Israel, die Höhen und Tiefen der Könige, die Katastrophe der Wegführungen und die unscheinbare Zeit der Rückkehr. In dieser Person, die am Ende des Stammbaums steht, sammelt Gott die Fäden der Geschichte, erfüllt Verheißungen und öffnet zugleich eine neue Wirklichkeit, das Königreich der Himmel und die Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott. Gerade darin liegt Trost, unser Leben mit seinen Brüchen muss nicht erst aus der Geschichte herausgelöst werden, um von Gott berührt zu werden. Er tritt in die realen Geschichten ein, nimmt sie in seinen Stammbaum auf und verwandelt sie, indem er sich uns als Leben hingibt. Nachdem Gott vor langer Zeit in vielen Teilen und auf vielerlei Weise zu den Vätern gesprochen hat in den Propheten, hat er am letzten dieser Tage zu uns gesprochen in dem Sohn, den er zum Erben aller Dinge bestimmt hat, durch den er auch das Universum gemacht hat. Wer sich diesem König anvertraut, begegnet keinem abstrakten Ideal, sondern dem menschgewordenen Gott, der aus einer wirklichen, nicht geschönten Geschichte kommt und unser Leben in das lebendige Reden Gottes hineinzieht. In der Begegnung mit seinem Wort wird unser eigenes Stammbaumkapitel nicht ausgelöscht, sondern in eine neue Linie gestellt, hinein in das Reich der Himmel und in die bleibende Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott. Der Stammbaum Jesu, die gemischte Generation des Königs. Der Stammbaum, mit dem Matthäus sein Evangelium eröffnet, ist eine königliche Genealogie und zugleich ein Spiegel einer erstaunlich gemischten Generation. Buch des Geschlechts Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, schon der erste Satz macht deutlich, dass hier der rechtmäßige Erbe des Throns vorgestellt wird, der zugleich Träger des Segens für alle Nationen ist. Aber die Reihenfolge der Namen, die darauf folgt, ist alles andere als glatt. Patriarchen, Könige, Verschleppte, Zurückgekehrte, Handwerker, die Linie des Königs führt durch Paläste und Gefangenschaftslager, durch Zeiten des Glanzes und der Schmach. Damit bringt Gott ans Licht, dass der Sohn nicht aus einer gereinigten Menschheitslinie geboren wird, sondern mitten in die wirkliche Geschichte hinein, mit all ihrer Schuld und ihrem Elend. Wir müssen erkennen, wer Jesus ist. Wer ist Jesus? Wir würden vielleicht antworten, er sei der Sohn Gottes, aber in diesem Geschlechtsregister findet sich ein solcher Ausdruck nicht. Stattdessen nennt es ihn den Sohn Davids und den Sohn Abrahams. Weil Jesus so wunderbar ist, ist es schwer zu sagen, wer er ist. Jesus ist die Vermengung Gottes mit dem Menschen, die Vermengung der Göttlichkeit mit der Menschlichkeit. Das ist die Geschlechterfolge Jesu. Besonders deutlich wird das an den Frauen, die Matthäus ausdrücklich nennt. Tamar erinnert an eine skandalöse Geschichte von Inzest und Betrug, von der es in 1. Mose 38 heißt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben, und jetzt ist sie sogar durch Hurerei schwanger geworden. Rahab war eine Hure in Jericho, Ruth eine Moabiterin, und über die Moabiter war gesagt, ein Bastard darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Die Frau Urias schließlich ruft den Ehebruch Davids ins Gedächtnis. Diese Namen sind keine peinlichen Randnotizen, die man hätte verschweigen können, sondern bewusste theologische Signale. Die Generation des Christus umfasst Berufene und Gebrochene, Verachtete und Wiederhergestellte. Gott scheut sich nicht, solche Geschichten mit seinem Sohn zu verbinden. Am Ende dieser Linie steht Maria, die Jungfrau, erwählt und überschattet vom Heiligen Geist, damit deutlich wird, in der ganzen Reihe sind alle Sünder, nur einer ist ohne Sünde. So entsteht das Bild einer gemischten Generation, in der Gott seine Gnade sichtbar macht. Wer seine eigene Biografie als belastet erlebt, findet hier keinen Ausschlussgrund, sondern eine Einladung, der König schämt sich nicht, unsere Namen mit seinem zu verbinden, wenn wir zu seiner Generation gehören. Gerade diese Mischung verleiht dem Stammbaum Jesu eine erstaunliche Wärme. Er ist kein kalter Beweis der Legitimation, sondern eine Geschichte der aufgenommenen Fremden, der verwandelten Sünder, der neu begonnenen Linien. In Jesus wird die Menschheitsgeschichte nicht nur moralisch bewertet, sondern getragen und erneuert. Die dunklen Kapitel werden nicht verharmlost, aber sie sind auch nicht endgültig. Sie werden zu Stationen auf dem Weg der Gnade. Die Generation des Königs ist damit ein Ort, an dem kein Mensch nur auf seine Herkunft, seine Schuld oder seine Vergangenheit festgelegt bleibt. Sie ist die Gemeinschaft derer, die von Gott in Christus neu verortet sind. Wer sich in dieser Liste wiederfindet, mag über die eigene Geschichte erschrocken sein und gleichzeitig Hoffnung schöpfen, der König nimmt uns mitsamt unserer Biografie auf, um sie in seine eigene Geschichte einzuwoben und ihr ein neues Ziel zu geben. So entsteht das Evangelium nicht neben der Realität des Menschengeschlechts, sondern mitten in ihr. Die frohe Botschaft beginnt mit Namen, die an Schuld erinnern, und mündet in den Namen, der rettet, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Damit wird jede Biografie, die sich in seinem Stammbaum einreihen lässt, von innen her geöffnet. Die Vergangenheit verliert nicht ihr Gewicht, doch sie verliert das Recht, das letzte Wort zu haben. Das letzte Wort gehört dem König, der aus dieser gemischten Generation hervorgeht und sie zugleich neu schafft, als Generation des Christus, in der Gottes Gnade stärker ist als jede Herkunft und jede Schuld. Und nach etwa 3 Monaten wurde Juda mitgeteilt und gesagt, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei getrieben, und jetzt ist sie sogar durch Hurerei schwanger geworden. Und Juda sagte, führt sie hinaus. Sie soll verbrannt werden. Ein Bastard darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, auch die 10. Generation von ihm soll nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Wer sich in diesem Stammbaum wiedererkennt, sei es in der Schwäche einer Tamar, der Fremdheit einer Ruth oder der Schuld eines David, darf im Licht des Königs neu auf sein Leben schauen, nicht die Makellosigkeit der Linie, sondern die Gegenwart des menschgewordenen Gottes entscheidet. In seiner Generation sind wir nicht auf unsere Vergangenheit festgelegt, sondern von seiner Gnade her neu bestimmt. Sohn Davids und Sohn Abrahams, der König als Erfüller aller Verheißungen. Wenn Matthäus Jesus gleich zu Beginn Sohn Davids, Sohn Abrahams nennt, verdichtet er in 2 Titeln die großen Verheißungslinien der Heiligen Schrift. Als Sohn Davids ist Jesus der rechtmäßige König, der auf dem Thron sitzt und das Reich Gottes in Gerechtigkeit und Frieden ausübt. Gott hatte David zugesagt, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib hervorgehen wird, und ich werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreiches für ewig befestigen. Salomo verkörpert davon nur eine vorläufige, brüchige Gestalt, seine Weisheit, sein Thron, der von ihm erbaute Tempel, sie verweisen auf einen größeren. Jesus ist dieser größere Sohn Davids, den auch das Neue Testament so bekennt: Ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids, der hell leuchtende Morgenstern. Als Sohn Davids erbt er das Königreich, spricht das Wort der Weisheit und baut den wahren Tempel Gottes, indem er seine Gemeinde als geistliches Haus und Leib gestaltet. Christus ist der Sohn Davids. Salomo, der Sohn Davids, war in drei wesentlichen Aspekten ein Vorbild auf Christus. Erstens war er ein Vorbild auf Christus als den, der das Königreich erbt. Zweitens besaß Salomo Weisheit und sprach Worte der Weisheit. Drittens baute Salomo den Tempel Gottes. Als der Sohn Davids baut Christus den Tempel Gottes, die Gemeinde, auf. Als Sohn Abrahams ist Jesus der verheißene Same, in dem alle Familien der Erde gesegnet werden. Abraham hatte die Zusage empfangen: In deinem Samen sollen alle Nationen der Erde gesegnet werden. Diese Verheißung findet ihren Mittelpunkt nicht in einem Kollektiv, sondern in der Person Christi. Wie Isaak wird er hingegeben, geht durch den Tod hindurch und tritt in der Auferstehung als lebendiger Träger des Segens hervor. Dieser Segen ist keine bloße äußere Wohlfahrt, sondern das Geschenk des Geistes, durch den wir an dem dreieinen Gott teilhaben. Aus der Perspektive des Matthäusevangeliums bedeutet das: Der König, der kommt, ist nicht nur der Herr Israels, sondern der Bringer des Segens für alle Völker. Er regiert, indem er Leben austeilt, er übt Herrschaft aus, indem er vergibt, heilt, Gemeinschaft stiftet. So verbindet sich in ihm das Königtum Davids mit dem Segenstrom Abrahams, die Herrschaft mit der Gnade, das Zepter mit dem offenen Herzen. Für das persönliche Leben heißt das: In Jesus begegnen wir keinem Herrscher, der nur fordert, sondern einem König, der seine königliche Autorität darin zeigt, dass er segnet. Seine Herrschaft ist kein fremder Druck von außen, sondern die wohltuende Präsenz dessen, der uns in sein Königreich der Himmel hineinruft und uns dort mit dem Segen der Gemeinschaft mit Gott umgibt. Wer sich unter diesen Sohn Davids stellt, gerät nicht in Knechtschaft, sondern in Freiheit und Ordnung. Wer sich mit diesem Sohn Abrahams verbindet, wird hineingenommen in den Segenstrom, der in der Gegenwart Gottes besteht. Unter seinem Blick darf unser Alltag neu verstanden werden, als Raum, in dem der König sein Reich aufrichtet und der Gott Abrahams seinen Segen schenkt, mitten in unseren Beziehungen, Entscheidungen und Grenzen. So wird deutlich: Die Titel Sohn Davids und Sohn Abrahams sind keine fernen theologischen Etiketten, sondern Türen in eine lebendige Beziehung. In Christus begegnet uns der König, der uns regiert, indem er unser Herz gewinnt, und der Erfüller der Verheißungen, der uns segnet, indem er sich selbst gibt. Wer ihn so erkennt, darf sein Leben nicht mehr aus der Perspektive der unerfüllten Wünsche und gebrochenen Zusagen deuten, sondern im Licht dessen, der alle Verheißungen Gottes in sich Ja und Amen werden lässt. In seiner Nähe lernen wir, unsere Geschichte als Teil der großen Geschichte Gottes mit David und Abraham zu sehen und zu staunen, dass wir in Christus zu Bürgern seines Reiches und Erben seines Segens geworden sind. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib hervorgehen wird, und ich werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreiches für ewig befestigen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme Davids, der hell leuchtende Morgenstern. Dass Jesus zugleich Sohn Davids und Sohn Abrahams ist, gibt unserem Glauben einen festen Grund. Unsere Tage stehen unter der Königsherrschaft dessen, der gerecht und barmherzig regiert, und unser Weg ist von dem Segen begleitet, den der Gott Abrahams in Christus unwiderruflich zugesagt hat. In dieser doppelten Gewissheit kann das Leben auch durch Wüsten und Warten hindurch getragen werden, im Vertrauen darauf, dass der König seine Verheißungen an uns nicht unerfüllt lässt. Herr Jesus Christus, wir preisen dich als den König, der in unsere verwickelte und zerbrochene Geschichte hineingekommen ist und sich nicht schämt, mit Menschen wie uns verbunden zu sein. Danke, dass du als Sohn Davids und Sohn Abrahams alle Verheißungen Gottes erfüllst und uns hineinziehst in dein Reich und in den Segen des dreieinen Gottes. Wo unsere Herkunft, unsere Fehler und unsere Wunden laut zu uns reden, lass dein Wort stärker sprechen und uns erinnern, dass wir in deiner Generation einen festen Platz haben. Stärke unseren Glauben, damit wir dich als weisen König und treuen Retter kennen, dir vertrauen und im Alltag aus deiner Gegenwart und Gnade leben. Fülle uns mit deinem Geist, damit unser Leben ein kleiner Ausdruck deiner Herrlichkeit in dieser Welt wird, bis du wiederkommst und alles vollendest. Amen.